Weißt du, wie du nach einer Mahlzeit länger satt bleiben kannst? Eigentlich einfach. Gesunde, natürliche Zutaten mit reichlich Ballaststoffen und wenig Zucker. Doch was macht man, wenn es in der Früh schnell gehen soll? Probier doch mal mein neues Low Carb Knusper-Nussmüsli. Niacin-Genuss-Explosion wird ganz ohne Getreide- und Zuckerzusatz hergestellt. Es ist eine Proteinquelle und versorgt dich nachhaltig mit Energie bei weniger als 5 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten pro Portion. Mit ballaststoffreicher Kokosnuss, Erdmandel und Eiweiß aus Freilandhaltung sowie heimischen Nüssen und Saaten ist alles für den perfekten Start in den Tag mit dabei. Also schau auf Amazon oder lowcarbmüsli.at und probiere die gesunde Alternative. Folge 124. Was tun, wenn die Kraftwerke der Zelle kaputt gehen? Mein heutiger Gast ist Dr. Jens Pohl. Er ist Diplombiologe, hat am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg promoviert und danach mehrere Jahre in den USA und dann auch in Deutschland geforscht. Dr. Jens Pohl hat in den letzten 20 Jahren als Geschäftsführer verschiedener Biotech-Firmen in Heidelberg gearbeitet und besitzt ein breites Wissen im Bereich Pharmazie und klinischer Forschung. Er hat zahlreiche Fachartikel veröffentlicht und beschäftigt sich besonders mit dem Einfluss der Darmbakterien auf die Gesundheit des Immunsystems und mit mitochondrialer Gesundheit. Seit einigen Jahren arbeitet Herr Dr. Pohl als Heilpraktiker und führt zusammen mit seiner Frau eine Praxis in der Nähe von Heidelberg. Wir sprechen über die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Warum die Erhaltung ihrer Funktionsfähigkeit ganz zentral ist, wenn es um die Erhaltung der Gesundheit geht. Warum diese kleinen Zellbestandteile so empfindlich sind, welche Umweltfaktoren schädigend auf die Mitochondrien wirken und was du tun kannst, um deine Mitos gesund zu erhalten. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen? Dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Ja, lieber Jens, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Hallo Julia.
Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Und bevor wir jetzt so richtig losstarten mit unserem Thema, nämlich den Mitochondrien und wie man sie gesund erhält oder welche Umweltfaktoren ein Problem darstellen, vielleicht kannst du dich ganz kurz ein bisschen vorstellen, weil es kennen dich vielleicht nicht alle von den Zuhörern und Zuschauern.
Mit
Was machst
Sicherheit,
du
ja.
eigentlich? Was ist deine Ausbildung und was hat dich dazu gebracht, dich genau mit dem Thema zu beschäftigen?
Also ich bin von Hause aus Biologe, Molekularbiologe, habe das vor vielen Jahren mal studiert, habe dann eine Doktorarbeit im Bereich der Tumorimmunologie gemacht, bin dann für ein paar Jahre zur Forschung in die USA gegangen, habe dort an Steroidrezeptoren, hauptsächlich auch Vitamin A-Rezeptoren gearbeitet, dann noch ein bisschen in Deutschland dann nachher wieder weitergeforscht und bin dann in die Biotech-Industrie gegangen. Dort habe ich dann viele Jahre als Geschäftsführer so kleine Biotech-Unternehmen geleitet und habe mich jetzt vor ein paar Jahren mit meiner Frau zusammen selbstständig gemacht und wir haben jetzt eine Naturheilpraxis, also so ein kleines bisschen einen Paradigmenwechsel, also von der Pharmaindustrie rüber in die Naturheilkunde. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen widersprüchlich, auf der anderen Seite ist es aber sehr gut ergänzend, würde ich mal so sagen. Ja. Das heißt also, ich verteufle die Pharmaindustrie definitiv nicht. Ich weiß, dass viele Produkte, die dort hergestellt werden und dann auch im Patienten angewandt werden, durchaus ihren Stellenwert haben und ihre Berechtigung. Ich sehe aber parallel auch in unserer Praxis jetzt speziell, dass viele Patienten damit eben nicht gesunden. Das heißt also, die haben meistens schon eine gewisse Odyssee an Fachärzten hinter sich. Und wenn sie dann beim Heilpraktiker aufschlagen, haben die meistens dann doch irgendwo noch ein Defizit. Und da gibt es dann doch noch eine Welt neben dran, mit der man diesen Patienten helfen kann. Ne?
Ja. Es hat sicherlich beides seine Daseinsberechtigung und man darf natürlich das auch nicht verteufeln,
Genau.
weil auch Antibiotika haben ihren Sinn in manchen Bereichen und ist man vielleicht
Genau.
froh bei einer schweren Lungenentzündung, wenn man da nicht dran stirbt.
Ja, das ist gerade das Antibiotikum ist jetzt so ein schönes Stichwort. Wir reden heute ja auch über die Mitochondrien und wir werden jetzt gleich auch vielleicht ein bisschen beleuchten, den Zusammenhang eben von Mitochondrien und das Erbe, wo diese Mitochondrien herkommen, macht gerade diese kleinen Organelle auch extrem empfindlich auf Antibiotika. Und die werden dann so quasi durch Querschläger mitverletzt. Und das Problem, das wir dann haben, ist, wenn die dann ihren Geist aufgeben, dann leidet dann halt auch wieder der Körper. Und da sieht man ein schönes Beispiel, dass ein Medikament, das auf der einen Seite wirklich wichtig ist und hat auch mit Sicherheit schon viele Menschenleben gerettet, auf der anderen Seite aber auch langfristige Probleme verursachen kann, wenn man es eben zu lange oder falsch dosiert.
Du hast jetzt gerade schon diese schöne Einleitung zu den Mitochondrien gemacht und es ist ein langes, kompliziertes Wort und manche sind vielleicht schon drüber gestolpert, aber vielleicht erzähl es einmal ganz kurz, was sind Mitochondrien eigentlich? Wie kommen die in unseren Körper? Was machen die dort? Ja, überhaupt? Und warum sind die so zentral?
Also für mich ist das schon fast wie so ein Märchen, ein Biologie-Märchen kann man fast sagen. Es war einmal, damit müsste man eigentlich anfangen, ja. Das Leben auf unserer Erde ist ja vor 4 Milliarden Jahren entstanden und ganz am Anfang gab es eigentlich nur Einzeller. Und es ist halt in der Biologie oft so, dass in so einer Nahrungskette es Abkürzungen gibt und dass dann irgendwo immer wieder versuchen, verschiedene Lebewesen auf andere zurückzugreifen, ohne dass sie sich Arbeit machen müssen. Und das ist jetzt so, dass wir dann halt Räuber haben, Parasiten haben. Und ein Parasit ist normalerweise eben ein anderes Lebewesen, das von einem Lebewesen durch schädliche Aktionen die Lebensenergie abzapft. Ja? Häufig wird dabei auch dann der Wirt getötet. Und in der Urzeit war es dann halt irgendwann mal so, dass sich quasi eine Verbindung ergeben hat. Es gibt kleine Bakterien, die in große Zellen hineinkriechen können. Und das gibt es auch heute noch. Also zum Beispiel Borrelien, die kennst du ja, die im Prinzip durch Zecken verbreitet werden. Das sind Zellen, bakterielle Zellen, die in unsere Säugerzellen hineinkriechen können. Und sowas gab es auch damals schon. Also vor knapp 3,5 Milliarden Jahren sind irgendwelche Protobakterien in Protozellen hineingekrochen und eigentlich im Endeffekt nur, um an deren Nährstoffe heranzukommen. Es hat sich dann aber irgendwann so im Laufe der Evolution herausgestellt, dass das für beide ein Vorteil sein kann, weil nämlich damals auf der Erde Bedingungen geherrscht haben, die natürlich anders sind als heute. Und es gibt Gebiete, in denen herrscht Sauerstoff und es gibt Gebiete, in denen herrscht kein Sauerstoff. Und wenn du jetzt einen Organismus hast, der in beiden Lebens Bedingungen überleben kann, ist das halt für so einen Organismus ein Vorteil. Und im Endeffekt war das so quasi die Keimzelle der Sinn für beide. Das heißt also, der Wirt konnte in der einen Umgebung leben, das Bakterium in der anderen. Die haben dann quasi ihre Fähigkeiten zusammengeworfen und konnten dann auf der jungen Erde halt gemeinschaftlichen Vorteil haben und haben dann Lebensräume erschlossen. Und nur durch diesen Vorgang ist es schließlich schon endlich dann auch möglich geworden, dass wir Mehrzeller bekommen. Das heißt also, im Endeffekt hat mal irgendwann ein Bakterium einen großen Wirt überfallen und wurde dann im Laufe der Zeit so zu einem Symbionten. Ein Symbiont ist jetzt also ein Lebewesen, das nicht mehr parasitär ist, das nutzt nicht nur einseitig, sondern bei einer Symbiose haben beide Partner etwas voneinander. Und es ist jetzt aber so, wir wissen heute noch, wenn wir uns Mitochondrien anschauen, da kann man ganz klar sehen, dass sie dieses bakterielle Erbe immer noch mit sich tragen. Im Laufe der ja, Milliarden im Endeffekt also ein normales Bakterium hat ganz viele Gene, sagen wir mal zwischen 1500 bis 2000 Gene. Und das hatte auch damals dieses Probakterium, aus dem dann die Mitochondrien wurden. Und die Mitochondrien haben im Zuge der Arbeitsteilung innerhalb dieser Zelle dann sich entschlossen, einen Großteil ihrer Gene in den Zellkern abzugeben. Das heißt also, die menschliche DNA, die wir in unserem Erbgut haben, besteht tatsächlich zu einem nicht unerheblichen Anteil auch aus bakteriellen Genen. Und ein paar wichtige Gene haben jetzt die Mitochondrien zurückbehalten. Darüber gibt es jetzt viele Spekulationen, welche sie aus welchem Grund eben zurückbehalten haben. Aber Fakt ist, sie haben immer noch eben dieses mikrobielle Erbe und aus dem Grund sind sie halt auch sehr sensibel auf viele Chemikalien, die eben Bakterien abtöten können, wie es eben auch eben die Antibiotika. Ne? Mhm.
Wirklich spannend, ja. Und in der unserer Zelle, warum sind jetzt die Mitochondrien so wichtig, also für uns als Menschen?
Also im Zuge dieser Arbeitsteilung zwischen dem kleinen Organell, also ein Organell ist ein Organismus, der innerhalb einer großen Zelle jetzt halt relativ selbstständig noch agieren kann. Und diese Mitochondrien haben zum Beispiel immer noch die Fähigkeit, sich alleine auch zu verdoppeln, zu vermehren. Also wie ein Bakterium haben die tatsächlich noch sehr viele Fähigkeiten. Und sie haben quasi die Energieversorgung der Zelle an sich gerissen oder vielleicht behalten, so kann man es vielleicht eher sagen. Mhm. Und die sind also insgesamt für die Energieversorgung unserer Zellen verantwortlich. Wir benötigen tagtäglich ganz, ganz viel Energie, um uns zu bewegen und um unseren Körper mit Temperatur zu versorgen quasi. Ja, wir sind ja mit 37 Grad Körpertemperatur wärmer normalerweise als unsere Umgebung, wenn wir jetzt nicht in der Wüste leben. Das heißt also, unser Körper strahlt permanent Energie ab, wird permanent auf 37 Grad gehalten und diese Wärmeenergie plus die Energie, die wir benötigen, um uns zu bewegen, die wird eben in diesen Mitochondrien hergestellt. Keine Mitochondrien, keine Energie, wir sind tot. Das ist also ganz schnell erklärt.
Okay, also Mitochondrien sind einmal zentral dafür, dass überhaupt ausreichend Energie gemacht werden kann.
Genau.
Und die können sich teilen, die können sich vermehren. Ja. Und sie haben einen bakteriellen Ursprung, kann man sagen. Also
ganz genau.
Ihre Wurzeln waren mal Bakterien, die sozusagen eingewandert sind in diese anderen Zellen. Wir wissen ja, dass es kommt jetzt immer mehr, dass uns klar wird, dass wahrscheinlich fast alle chronischen Erkrankungen auch irgendwo einen Ursprung oder zumindest einen Zusammenhang auch mit geschädigten Mitochondrien haben oder dass die einfach nicht mehr so richtig funktionieren. Jetzt ist die Frage, einmal, welche Faktoren schädigen Mitochondrien? Weil man denkt ja, die sind ja super verpackt da, geschützt in den Zellen. Und man denkt ja auch, die waren jetzt da seit vielen Millionen Jahren. Ja. Und erst jetzt haben wir all diese Probleme, auch all diese chronischen Erkrankungen. Also welche Veränderungen, welche Sachen in unserer Umwelt machen jetzt diese Probleme?
Also muss man jetzt doch wieder ein kleines bisschen in die Biologie zurückschauen und auch ein bisschen auf die Gene schauen, die in den Mitochondrien noch verblieben sind. Also in Mitochondrien befinden sich Genabschnitte für 37 verschiedene Dinge. Dinge sage ich deswegen, weil die sehr heterogen sind. Es gibt RNA, die darauf kodiert wird. Das ist eine andere Art von Erbgut, die benötigt wird, um aus dem Erbgut Protein herzustellen. Und dann werden tatsächlich noch 13 Gene innerhalb der Mitochondrien kodiert, heißt das. Das ist also wie ein Bauplan. Das heißt also, in unseren Mikros, auf unseren Chromosomen liegt Erbinformation. Das ist wie die Blaupause. Das ist ein Bauplan, mit dem quasi alles innerhalb der Zelle gebaut wird. Und im menschlichen Erbgut gibt es so 20.000, 25.000, ist nur eine Schätzung, Gene und 25.000 und noch deutlich mehr, weil es dann auch Kombinationen gibt, Proteine, die damit hergestellt werden können. Und 13 davon haben sich quasi die Mitochondrien zurückbehalten, 13 Proteine. Und die liegen alle in Komplexen, das nennt man der Atmungskette. Die Atmungskette ist eigentlich so das Kernelement der Energieversorgung, die wir haben. Atmungskette hat was mit Sauerstoff zu tun, im Großen und Ganzen mit Sauerstoff und Wasserstoff. Alles, was wir an Sauerstoff einatmen, landet mehr oder minder am Endeffekt nachher in den Mitochondrien und wird zur Energieherstellung verwendet. Im Endeffekt aus Wasser. Wasser wird gespalten in Sauerstoff und Wasserstoff und im Endeffekt die beiden können dann quasi wieder zusammenfinden. Im Chemieunterricht hat man früher mal was von der Knallgasreaktion gehört. Dann macht es, wenn ich Sauerstoff und Wasserstoff zusammenbringe, irgendwann mal einen dicken Knall. Das passiert in unseren Zellen sehr dosiert und gedrosselt. Also die Energie ist vorhanden, wir spalten das und dann führt man das wieder zusammen. Und diese Energie, die da frei wird, die kann genutzt werden. Entweder zur Bildung von kleinen Trägermolekülen wie Batterien, kann man sich das vorstellen. Das ATP ist wichtig und dann halt noch eben Wärme. Und das wird halt fein dosiert, wo halt was notwendig ist. Das Kuriose ist jetzt, dass die Atmungskette elementar wichtig ja für uns ist. Also wenn wir keine Energie herstellen können, sind wir relativ schnell tot. Und jetzt fragt man sich, warum ausgerechnet so wichtige zentrale Proteine für die Atmungskette in den Mitochondrien drin sind. Das ist jetzt tatsächlich so, dass Gene, die in unserem Zellkern drin liegen, in den richtigen, schönen, großen Chromosomen, die sind dort relativ gut geschützt. Das heißt, sie sind natürlich erstens mal, weil sie im Zellkern sind, schon ein bisschen weiter von der Oberfläche der Zelle meistens weg. Da drumherum ist noch ein Zytoplasma, ist auch noch ein bisschen ein Schutz. Dann kommt nochmal die Hülle vom Zellkern und innen drin wird diese DNA, das ist also das Molekül, in dem unsere Erbinformation kodiert wird, ganz eng nochmal um Proteine drumherum gewickelt und ist dann nochmal geschützt. Und im Zellkern gibt es noch jede Menge Proteine, die sogar DNA-Defekte wieder reparieren können. Auch die gibt es eigentlich in den Mitochondrien nicht. Das heißt also, aus irgendeinem Grund, das klingt jetzt absurd, aber aus irgendeinem Grund muss es einen Sinn machen, dass ausgerechnet wichtige Gene in der Atmungskette in den Chromosomen drin bleiben, wo sie eigentlich recht ungeschützt sind, wo sie wesentlich schneller mit Chemikalien und Strahlung zerstört werden können und wo sie eigentlich relativ schnell Defekte erleiden können. Es ist auf den ersten Blick ein Paradoxon. Ja? Es gibt jetzt aber viele Modelle und Erklärungsmöglichkeiten dafür und ich sag mal, jeder findet ein Modell, das ihm selber am besten passt. Und es gibt in den USA einen Wissenschaftler, der heißt Doug Wallace. Das würde ich sagen, ist im Moment vielleicht der Mitochondrien-Experte schlechthin, der auch sehr viele evolutionsbiologische Aspekte in seine Forschung hineingebracht hat. Und eine seiner Theorien, die ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass die Mitochondrien quasi so eine Art Sensor darstellen. Das heißt, sie sind tatsächlich exponiert, um eben durch Umwelteinflüsse, ich will jetzt nochmal nicht den Begriff Schädigung verwenden, aber sie verändern sich durch Umwelteinflüsse und das erhöht einen Selektionsdruck. Selektion ist für das Individuum oft nicht gut. Für eine Population, für eine Menge von Individuen kann es ein Vorteil sein, dass quasi die Individuen, die durch so eine Mutation, die da stattfinden kann, einen Vorteil haben, setzen sich durch. Und so ist das bei den Mitochondrien auch. Sie sind ein Sensor, sie fühlen in der Umwelt, was passiert. Es passieren Veränderungen im mitochondrialen Erbgut und diese Veränderungen können vorteilhaft oder negativ sein und sind sie vorteilhaft, können sie sich relativ schnell auch durchsetzen. Mhm. Und das heißt also, die Mitochondrien haben eine gewisse Anpassungsmöglichkeit auf die Umwelt. Und das ist der Grund, warum sie auf der einen Seite jetzt schnell geschädigt werden können, aber eine Schädigung für eine Population kann ein Vorteil sein. Das klingt absurd. Also wenn man selber betroffen ist, wird man ausgemerzt. Das ist nicht schön. Aber wenn man eine Mutation in einem Individuum hat, die vorteilhaft ist, kann sich die in einer Population durchsetzen und die kann einer Population jetzt wieder helfen. Mhm. Das heißt also Chemikalien in der Umwelt, ich sage jetzt mal, es sind nicht nur die Chemikalien, sondern es sind die Temperaturbedingungen, es ist, wie gesagt, viel Sauerstoff, wenig Sauerstoff. Die Menschheit hat sich ja irgendwann mal auf der Erde verbreitet und hat Gegenden bevölkert, in denen sie vorher nicht waren. Und im Zuge dieser Adaption auf gewisse Umweltbedingungen haben sich auch die Mitochondrien verändert. Und die Individuen, die dann eben Mitochondrien hatten, die für die Gegend einen Vorteil brachten, die haben sich dann durchsetzen können. Mhm. Also ein Evolutionsvorteil, den du dadurch hast. Aber Individuen, die natürlich betroffen werden durch eine Schädigung, die haben auch dann Nachteile. Das ist also im Prinzip ein zweischneidiges Schwert, was da im Prinzip damit existiert.
Nur in Bezug jetzt auf, also in Bezug jetzt zum Beispiel auch auf chronische Erkrankungen gesehen. Ja, jetzt könnte man ja sagen, na, ist ja alles super, weil das ist ja Selektion und wir müssen uns jetzt halt anpassen. Aber wie siehst du das oder wie erklärst du das, den Unterschied zwischen den, dass es jetzt einem, zwischen diesen modernen Problemstoffen oder Problemeinflüssen, ich möchte es jetzt eher breiter fassen, ja, die einfach diesen wirklich exorbitanten und sehr auffallenden Anstieg an diversen chronischen Erkrankungen zeigt. Und die heißen ja auch nicht nur umsonst Zivilisationskrankheiten, ja, gegenüber jetzt diesen, würde ich jetzt fast sagen, normal auftretenden Veränderungen, die sicherlich auch ein Stressor darstellen können und teilweise zur Vernichtung ganzer Populationen oder Spezies beitragen kann. Aber da, also da ist ja schon ein Unterschied zwischen diesen beiden.
Absolut. Prozessen. Also wenn du dir chronische Krankheiten anschaust, die wir heute haben, und es gibt also auch aus der Arbeitsgruppe von Wallace viele Publikationen, die sagen, eigentlich sind alle chronischen Erkrankungen irgendwo mit den Mitochondrien zusammenhängend. Ob das jetzt Diabetes ist, ob das die ganzen Kreislauferkrankungen, Herzerkrankungen sind. Es geht in die Richtung auch den Autoimmunerkrankungen und so weiter. Also alles, was chronisch ist, ist irgendwo mit den Mitochondrien zusammenhängend. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dass wir eine schnellere Adaption unserer Umwelt haben als eine Adaption unserer Körper. Wenn wir uns mal anschauen, wie ein Kleinwarenhändler sein Sortiment noch vor 200 Jahren vielleicht bestückt hat im Vergleich zum Supermarkt heute, da ist fast nichts mehr identisch. Und die heutigen Chemikalien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die sind mit Sicherheit eins, der viele Zucker ist ein anderes, die künstliche Lebensbedingung, in der wir uns bewegen, ist nochmal ein Punkt. Ein ganz wesentliches Ereignis kann man immer wieder sehen, wenn eine Ernährungsart aus einer Gegend auf eine Population aus einer anderen Gegend trifft, sagen wir es mal so. Ja, also diese schönen, halsbringenden amerikanischen Produkte, die nach und nach die ganze Welt dann beglücken. Da gibt es Gegenden, ob das jetzt die Inuit sind, das sind also die Eskimos, die früher eine Adaption hatten auf kaltes Wetter, Umgebung mit wenig Grünzeug und die einfach einen Stoffwechsel haben, die mit viel Fleisch, viel Fett gut zurechtgekommen sind. Und die kommen dann plötzlich in den Genuss, in Anführungszeichen, von viel Zucker. Was das dann macht, das kann man häufig sehen. Wenn die Polynesier mit Cola in Konfrontation, und Cola steht jetzt nur pass pro toto für viele kohlehydrathaltige Lebensmittel, dann gehen die auch auseinander. Und was sich hier zeigt, ist, dass du eigentlich im Laufe der Evolution Populationen hast, die Mitochondrien entwickelt haben, die sich sehr gut auf die Umgebung eben adaptiert haben. Und wenn sich der Lebensstil dann signifikant ändert, du hast einfach andere Energieträger, du lebst dann anstatt draußen viel mehr drinnen, du hast andere Umgebungstemperaturen, du veränderst deine Lichtzyklen, deine zirkadianen Rhythmen, du veränderst eben durch die Heizung deine Wintertemperatur im Gegensatz zu eigentlich dem Normalfall, der in Westeuropa stattfände, dass man im Winter einfach eine kühlere Umgebung hat, dann entgleist das Ganze. Ja. Und dann kann auch dieser permanent gleich hochenergetische Energieträger, deine Ernährung kann dazu führen, dass du dann halt auch schlichtweg zum Beispiel Übergewicht entwickelst. Das heißt, wir leben einfach gegen unsere Natur. Mhm. Und das ist sehr oft dann eben das Ergebnis, an dem dann die Mitochondrien dann auch leiden. Ne?
Mhm. Was sind jetzt deiner Meinung nach so die allergrößten Faktoren in unserer Umwelt, die negativ auf die Mitochondrien wirken? Und wenn es geht, vielleicht auch kurz, wieso oder wieso wirkt sich das so? Mhm. Oder wie reagieren da die Mitochondrien drauf?
Also ich meine, fangen wir mal einfach mit Chemikalien an, die zum Beispiel in Medikamenten sind. Also eben hatten wir ja schon mal die Antibiotika angesprochen. Das Ciprofloxacin zum Beispiel, das ist ein recht häufig eingesetztes Antibiotikum, das bei Darmerkrankungen eingesetzt wird. Und wenn eben solche Antibiotika im Darm wirken, dann ist das wenn du eine infektiöse Darmerkrankung mit bakteriellem Ursprung hast, durchaus vielleicht mal das Mittel zur Wahl, um dann eben diese Schadbakterien loszuwerden. Leider nietest du damit aber deine guten Bakterien um. Und es wird zum Teil in den Blutkreislauf übernommen, dringt auch in eukaryotisch, also in Säugerzellen, in unsere lebenden Zellen ein und kann dort auch die Mitochondrien schädigen. Das heißt also hier die Querschläger, die dann das Hauptziel durchaus treffen, aber Casualties of War, wie man so schön sagt, das sind dann einfach Friendly Fire. Also das sind, die Amerikaner haben immer so schöne Begriffe und das heißt also durch einen Angriff auf die Feinde werden dann auch deine Freunde mit umgebracht. Und das ist leider mit den Mitochondrien oft der Fall. Das Glyphosat ist auch so ein schönes Beispiel, das wir heutzutage ja verbreitet immer mehr weltweit in der Agrarindustrie einsetzen. Das hat auch einen Effekt auf unsere Mitochondrien, auf die Atmungskette. Wir lagern solche Gifte ein und wir vergiften uns mit Pflanzengiften auch langsam. Und das sind natürlich Sachen, wo wir zunehmend Probleme mitbekommen, ob das jetzt die Schwermetallbelastungen sind und so weiter. Neurologische Störungen können damit entstehen und jede Zelle hat Mitochondrien und gerade die Zellen, die die meisten Mitochondrien haben, sind auch die, die natürlich die meiste Energie benötigen und am ehesten dann natürlich auch betroffen sind. Mhm. In der Leber haben wir zum Beispiel pro Zelle wesentlich mehr Mitochondrien und im Herzmuskel viel mehr Mitochondrien als in anderen Geweben. Und deswegen kannst du dir vorstellen, dass diese Umweltgifte ganz explizit natürlich jetzt auch die Leber betreffen können und dann auch den Herzmuskel irgendwann schädigen. Und die Folgeerscheinungen sind dann sehr oft wieder chronische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-System. Und über die Leber brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Das ist so ein zentrales Organ für uns. Wenn die geschädigt wird, da haben wir viele, viele Probleme. Ne?
Mhm. Ich meine, jetzt hast du gesagt, sagen wir können mal davon ausgehen, dass praktisch jeder, der eine chronische Erkrankung hat, sicherlich ein Problem mit den Mitochondrien hat. Ja? Mhm. Oder? Könnte man so pauschalieren.
Pauschalieren, ja.
Und ich denke auch, da fällt auch rein dieser ganz große Bereich von diesen vielen Menschen, die so ganz diffuse Symptome haben, die einfach so müde sind und so, weil du auch gesagt hast, ich meine, das hat mit Energiegewinnung zu tun und macht ja Sinn, wenn die Mitochondrien nicht funktionieren, habe ich wenig Energie, ich bin nicht leistungsfähig.
Also zum Beispiel CFS, ja, dieses Chronic-Fatigue-Syndrom, also das geht in den Burnout auch über. Das ist nicht ganz identisch, aber ich würde mal sagen, das ist ein schleichender Übergang. Du hast eine Erschöpfung. Die Erschöpfung führt langfristig dann irgendwann zu diesen Burnout-Symptomen und im Endeffekt ist diese Energielosigkeit ganz eng zusammenhängend mit der Energieleistung deiner Mitochondrien und es gibt natürlich gewisse Kofaktoren, von denen man weiß, dass sie in der Atmungskette eine Rolle spielen und eine der Hilfsmittel ist natürlich jetzt hier auch die Mitochondrien wieder so ein bisschen anzufüttern, dass sie die Bausteine dann wieder bekommen, die sie benötigen, um eben ihren Job zu machen. Es ist nicht ganz so einfach. Also es gibt mitochondriale Schädigungen, Mitochondriopathie heißt das Ganze und da gibt es zwei verschiedene. Die muss man auch voneinander unterscheiden. Vielleicht auch mal noch einen kurzen Sprung zurück zur also Herstellung, wo die Mitochondrien mal herkommen und wie sie sich verbreiten oder vermehren. Die Mitochondrien, die wir in unseren Zellen haben, bekommen wir nur durch unsere Mütter. Mhm. Das ist also eine ganz wichtige Information. Das heißt also, man kann heutzutage sagen, jeder weiß, wo er seine Mitochondrien her hat. Definitiv nicht vom Vater, also immer nur die mütterlichen Linien. Die sind also jetzt, was die Mitochondrien betrifft, tatsächlich viel wichtiger. Und es gibt jetzt vererbbare mitochondriale Erkrankungen, es primäre und es gibt sekundäre. So unterscheidet man das eigentlich. Das sind die primären. Das heißt, aus irgendeinem Grund kann sich so ein Mitochondrium, nachdem es eine Mutation hat, die eigentlich schädlich ist, trotzdem noch durchsetzen. Das heißt, der Träger stirbt dadurch nicht. Und deswegen kann sich so eine Mutation verbreiten. Es kann aber sein, dass du dann nach kurzer Zeit deines Lebens, vielleicht nach 4, 5 Jahren, blind wirst.
Okay.
Und solche Erkrankungen gibt es tatsächlich. Das heißt also auch hier, dort, wo wir dann Defekte haben, das können Herzprobleme sein, also Retinopathien, dass die Netzhaut im Auge eine Schädigung hat, weil auch die sehr stark mit Energie versorgt werden muss für den Stoffwechsel. Das heißt, da gibt es dann Defekte und die zu heilen ist verdammt schwer. Machen wir uns da jetzt nichts vor. Und in England gibt es ja mittlerweile sogar neue Gentherapien. Drei Elternkinder nennt man das Ganze. Das heißt, es wird tatsächlich die Eizelle einer Frau mit dem Zytoplasma einer anderen Frau miteinander fusioniert. Das heißt, man nimmt die Eizelle einer Mutter und packt die quasi in den Restzellteil, aus dem der Kern entnommen wurde, von einer gesunden Frau, weil die Mitochondrien ja im Zytoplasma schwimmen und nicht im Zellkern. Und das wird dann befruchtet mit dem Vater. Also so ein Kind hat tatsächlich dann genetisch gesehen drei verschiedene Eltern. Und das ist in England jetzt zugelassen vor ein paar Jahren worden. Und da gibt es auch die ersten Kinder, die aus dieser Methode geboren wurden. Und das ist eine Methode, wie du diese Mitochondriopathie loswirst. Mhm. Und dann, das ist eine genetische Angelegenheit, ja. Und dann haben wir eben die erworbene Mitochondriopathie. Und das ist eben das, was wir durch Umweltprobleme bekommen. Da können Traumata entstehen. Du kannst nach einem Unfall, kannst du tatsächlich im Endeffekt eine Mitochondriopathie erleiden. Das heißt, das ist ein ganz feines Wechselspiel zwischen unserem Körper und den Zellen, in denen die Mitochondrien sitzen. Die Mitochondrien können den Körper Probleme machen, unser Körper kann die Mitochondrien Probleme machen. Und wenn das entgleitet, das ist ein Bereich, da kann man dann wieder eingreifen. Ja. Du hast keine genetische Problematik, die jede Körperzelle betrifft, sondern du versuchst dann, die Gewebe wieder so ein bisschen auf die Beine zu bringen, die eben durch so eine Mitochondriopathie leiden. Die Mitochondrien haben, weil sie Bakterienursprung haben, eben auch die Fähigkeit, viele Sachen zu machen, die Bakterien können. Sie können sich relativ flott auch zum Beispiel wieder vermehren. Jeder Sportler weiß das. Wenn du ein Sportler bist und du trainierst, erhöhst du A, deinen Sauerstoffbedarf. Das merkt das Gewebe. Es muss mehr Sauerstoff, also den Sauerstoff benötigst du, um natürlich Energie zu liefern. Dein Bedarf ist nicht der Sauerstoff, es ist indirekt der Sauerstoff. Du brauchst den Sauerstoff, um Energie zu produzieren. Damit du das aber kannst, erhöht sich die Anzahl deiner Mitochondrien beim Training. Und wenn jemand tatsächlich jetzt eine erworbene Mitochondriopathie hat, das Beste, was er tun kann, ist im Endeffekt, wenn er es schafft, du musst ihn unterstützen. Wenn du jetzt ein Fatigue-Syndrom hast, also du hast ein Erschöpfungssyndrom, ist das mit dem Training natürlich eine sehr schwierige Sache, aber rein tendenziell, Bewegung hilft. Ja. Die Anzahl deiner Mitochondrien, die guten Bakterien, die guten Mitochondrien können sich schneller vermehren als geschädigte und du hast dann wieder im Körper eine Selektion. Das heißt, du kannst durch die Zulieferung von genügend Nährstoffen für die Mitochondrien und die Kombination mit dem richtigen Training kannst du dann die Mitochondrienanzahl der guten vermehren und dich dann auch wieder heilen.
Also das heißt, wenn man Bewegung wäre jetzt, wenn man jetzt eben noch nicht gerade in so einem Erschöpfungszustand ist, aber eine gute, eines der besten Dinge wahrscheinlich, um Mitochondrien mal gesund zu erhalten, beziehungsweise viele Mitochondrien zu haben.
Richtig. Ja. Wie gesagt, wenn du natürlich jetzt eine Erschöpfung hast, kannst du dann natürlich der Sargnagel sein. Also das soll jetzt nicht so die Take-Home-Message sein, dass es für jeden richtig ist. Wenn du wirklich total erschöpft bist, dann musst du erstmal langsam dich dann wieder aufbauen. Das kann man unter anderem mit den Nährstoffen machen, die eben wieder selektiv für die Mitochondrien dann ein Vorteil sind. Also die Mitochondrien benötigen zum Beispiel das Q-Enzym 10 oder viele B-Vitamine. Also ich würde jetzt einer Person, die ein chronisches Erschöpfungssyndrom hat, mit Sicherheit nicht gleich raten, jetzt hier auch wieder 5 Kilometer zu laufen. Aber eine leichte Bewegung würde schon helfen. Also der berühmte Waldspaziergang, der hilft auch bei einer Erschöpfung. Du musst dich damit ja nicht überanstrengen. Sauerstoff, frischer Sauerstoff, frisches Licht im Wald. Kein künstliches Licht würde dir helfen. Und das Ganze dann so ein bisschen untermauern mit der richtigen Ernährung. Also jetzt weniger Zucker, vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate mit Eiweiß und Fetten und so weiter. Du kannst auch durch die Ernährung natürlich die Energiegewinnung der Mitochondrien beeinflussen. Mitochondrien sind so quasi alles Brenner. Es gibt so Motoren, die alles schlucken. Da kannst du quasi alles reinstopfen. Die verwerten mehr oder minder alles. Aber manche der Produkte, die du benötigst, um sie anzuwerfen, die bringen dann auch mehr Schadstoffe dann wieder. Das heißt, es gibt ja Motoren, wenn du da Schweröl reinmachst, dann kommt mehr Ruß aus dem Auspuff und so kannst du dir das bei den Mitochondrien vorstellen. Es gibt verschiedene Lebensmittel, wenn du die Mitochondrien damit befeuerst, gibt es mehr Abfallprodukte. Mhm. Und ein Abfallprodukt, das Mitochondrien herstellen, bringt jetzt wieder Mitochondrien um.
Ja.
Sie stellen diese Reactive Oxygen Species, ROS hat man das genannt, her. Das ist zum Teil sinnvoll. Also die müssen das können. Unter anderem helfen Mitochondrien mit diesen ROS, mit diesen aggressiven Sauerstoffmolekülen, auch im Immunsystem Schadkeime zu zerstören. Mitochondrien sind in der Lage, einen Selbstmord der Zelle zu verursachen. Das klingt jetzt auch wieder grauselig, aber eine Tumorzelle zum Beispiel, die in deinem Körper entsteht, wenn die das Signal bekommt, bring dich selber um, du hältst dich nicht an die Spielregeln im Organ, das ist sehr gut. Ja? Das heißt also, um solche Zellen, die neben der Spur laufen, quasi dann eben auszumerzen, da helfen auch wieder unsere Mitochondrien bei. Und wenn jetzt aber auf der anderen Seite in einem gesunden Gewebe zu viel von diesen ROS entstehen, dann kann ich wieder eine dauerhafte Entzündung mit verursachen. Dann entwickelt sich sogar eine chronische Erkrankung aus einer Fehlproduktion aus unseren Mitochondrien heraus. Mhm. Das ist schon ein feines Wechselspiel, ne?
Ja, ja.
Die man sehr stark mit Ernährung beeinflussen kann.
Und was würdest du jetzt, was empfiehlst du von der Ernährung her jetzt, also konkreter, wie, wenn jemand zu dir kommt, was empfiehlst du da als Ernährungsstrategie?
Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht so eine One-for-All-Antwort, die du hier geben kannst. Weißt du, ich schaue mir natürlich jetzt auch erstmal mal die unterschiedlichen Individuen an. Ne? Wenn du jetzt kommst und bist gesund und willst eine Performance-Steigerung als Sportler haben, ist das eine ganz andere Fragestellung, als du bist jetzt der CFS, Chronik-Fatigue-Syndrom-Patient, der wirklich auf dem komplett anderen Ende des Spektrums sich befindet. Dann musst du aber auch schauen, dass jeder Mensch wieder einen individuellen Stoffwechsel hat. Ja, es gibt dann unterschiedliche Muskelarten, mehr lange Fasern, mehr kurze Fasern. Es gibt die Athleten, die mehr geeignet sind für den Marathon. Es gibt die Sprinter. Die alleine brauchen schon einen unterschiedlichen Ratschlag. Und so ähnlich kannst du es auch bei den Individuen anschauen, die als Patienten dann eben aufschlagen. Ja. Wenn du eine Stoffwechselerkrankung hast und du hast jetzt eine sehr starke Fettleibigkeit, ist die Zielvorgabe eine komplett andere als jetzt bei einem Untergewichtigen. Es gibt auch untergewichtige Personen, die durchaus eine andere Fragestellung dann haben. Mhm. Ich würde prinzipiell sagen, dass alles, was an schnell verwertbaren Zuckern heutzutage in der Ernährung ist, reduziert werden sollte. Mhm. Das ist auch mein Ratschlag tatsächlich für Sportler. Ich meine, sehr häufig kriegen ja Sportler gesagt, sie sollen jetzt hohe Mengen an Kohlenhydraten verwenden, um mit diesen Kohlenhydraten noch mehr Energie leisten zu können. Und ich habe selber also ein paar Mal Marathon gelaufen und am Abend vor dem Marathon, da gibt es die berühmten Pasta-Partys, ja, auch in Berlin oder wo auch immer, da sind dann tausende Leute und dann am Tag vorher stopfen die sich dann am Abend vorher die Nudeln rein. Das ist im Prinzip ein typisches Essen, das für untrainierte Sportler entwickelt ist, ja. Du wirst keinen Kenianer sehen, der an einer Nudelparty mitmacht, ja. Ja. Jetzt ist es so, dass du eben durch das Training in der Lage bist, deine Mitochondrien eben zu verändern. Die Anzahl der Mitochondrien kannst du ändern. Du kannst in gewissem Maße auch die Biochemie deiner Mitochondrien mit beeinflussen. Und wenn du jetzt viel trainierst, dann brauchst du nicht so viele Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate sind eben diese Moleküle, die schnell verfügbar sind. Mhm. Und im Körper hast du relativ wenig Speicher für Kohlenhydrate. Das ist also das Glykogen in deiner Leber. Und das hält beim Langstreckler, sagen wir mal, bis Kilometer 25 bis 30. Und dann sind die dann am Zusammenbrechen.
Ja.
Und da hilft dann auch die Pasta-Party vorne dran nichts. Das unterscheidet dich vielleicht, du schaffst anstatt 25 deine 30 Kilometer, aber es bringt sich dem Ziel nicht unbedingt näher. Und wenn du ein wirklicher Sportler bist, der trainiert, dann machst du ein anderes Training und du machst eine andere Ernährung. Und der richtige Sportler, der braucht tatsächlich weniger Kohlenhydrate, der kann auch Fettverbrennung machen. Mhm. Deswegen wäre meine Empfehlung jetzt auch normalerweise, du benötigst also nicht viele Kohlenhydrate, wenn Kohlenhydrate eben nicht die schnell verwertbaren. Und mein Tipp, um auch deine Mitochondrien gesund zu halten und auch zu gesunden, wäre tatsächlich diese Low-Carb-High-Fat-Ernährung, die sich ja immer mehr durchsetzt. Es muss jetzt nicht in die Keto-Ernährung reingehen. Also das ist schon eine ganz spezielle Sonderernährung, die in manchen Fällen ihre Berechtigung hat. Aber ich würde mal sagen, im Verhältnis zu dem, was jahrzehntelang propagiert wurde, viele Kohlenhydrate und wenig Fett, ist das Was ich sehe, eigentlich genau das Gegenteil, was auch den Mitochondrien gut tut.
Ja.
Wenn sie auch dementsprechend trainiert werden. Ne? Also auch das musst du natürlich immer in einem Zusammenhang sehen.
Ist klar.
Richtige Ernährung, richtiges Bewegungsprofil, abgestimmt auf denjenigen. Wer jetzt hat 80 Kilo Übergewicht hat und sowas gibt es, dem würde ich jetzt auch ein langsames Heranarbeiten an das Ziel dann erstmal raten.
Ja.
Man kann es nicht übertreiben.
Die andere Frage ist noch, du hast das vorhin schon angesprochen, ein bisschen Nährstoffe, also du brauchst Kofaktoren, damit die Atmungskette, damit das überhaupt funktioniert. Genau. Und jetzt ist natürlich die eine Möglichkeit, dass man eben die Ernährung jetzt nicht nur als Energielieferant sieht, sondern ja eigentlich auch als Baustofflieferant für die Mitochondrien und für den Körper. Und das ist in der Richtung optimiert. Und da kann man sicherlich viel machen, aber es ist ja dann doch oft so, wenn man schon in so einer Situation drinnen ist, dass es dann, glaube ich, auch oft schwer ist, jetzt das nur über die Ernährung zu machen, beziehungsweise ist natürlich auch, sind jetzt auch nicht mehr so viel Vitamine und all diese Sachen in den Lebensmitteln selbst drinnen. Das heißt, wo würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Vitamine oder andere Faktoren, auf die du achten würdest oder die für dich zentral sind?
Also wenn ich jetzt eine erworbene Mitochondriopathie habe, ich kann das also klar schon sehen, dass es nicht eine genetische Ursache hat, sondern es geht halt jetzt wieder um die erworbene. Und ich sehe, dass es auch jetzt hier eine Erschöpfungsproblematik gibt, die verschiedene Organe betreffen kann. Dann würde ich jetzt tatsächlich auch mit einer Supplementierung rangehen. Eben haben wir das Coenzym 10 ja schon mal kurz erwähnt. Es gibt eine Reihe von B-Vitaminen, die eine wichtige Rolle spielen. Du kannst auch mit Glutathion, kannst du die Mitochondrien ein bisschen pushen. Aber du musst immer wieder vorsichtig sein mit dem Einwerfen von Supplements. Also es gibt bei den Supplementen immer das Problem, dass du erstmal gucken kannst, warum hast du den Defizit? Ja? Also viele Personen, die eine Mitochondriopathie haben, haben aber auch ein Darmproblem. Chronische Erkrankungen haben sehr oft ein Darmproblem. Und wenn du eine Darmschleimhaut hast, die nicht optimal ist, dann wird auch die Resorption der Supplemente und auch der Ernährungsbestandteile eingeschränkt sein. Da kannst du oben reinwerfen, wie du willst. Es rutscht durch und das ist, haben wir vor kurzem mal drüber gejuckt, das ist ein teurer Stuhl, den du dann hast. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Das heißt also, im Endeffekt, in eine gute Diagnose gehört nicht nur die Untersuchung rein, was fehlt, sondern auch den Grund herauszufinden, warum etwas fehlt.
Ja.
Und wenn ich eine Darmentzündung habe, muss ich mich auch um eine Darmentzündung kümmern. Wenn ich irgendein Resorptionsproblem habe, das kann auch sein, dass ich im Aufschließen meiner Ernährung ein Problem habe. Das heißt also, du kannst ein Problem in der Galle haben, dann klappen die Lipasen nicht. Du kannst die Gallensäure nicht ordentlich produzieren. Du kannst ein Leberproblem haben, das zu einem Gallenproblem führt. Du kannst ein Pankreasproblem haben, wo dir dann einige Enzyme fehlen. Du kannst ein Magensäureproblem haben, wo du nicht genügend Salzsäure produzierst, die hilft, dein Eiweiß aufzuschließen. Wenn du jetzt dann das ersetzen möchtest durch Proteindrinks, dann ist das nicht zielführend. Ich würde dann also erstmal darum bemühen, zu gucken, warum gibt es ein Magensäureproblem. Und wenn du dann Pantoprazol-Patienten vor dir sitzen hast, die nochmal diese ganzen Puffer bekommen, die verhindern, dass du Magensäure produzierst, dann haben die sehr oft so einen Rattenschwanz an Zusatzproblemen. Die haben dann eine Dünndarmfehlbesiedlung, dann kommen dann Resorptionsprobleme mit. Und im Endeffekt ist das Defizit dann nicht durch Nahrungsergänzungsmittel zu schließen. Ja.
Ja. Ja.
Wo du dir auch Gedanken machen musst, ist, es gibt eine Menge Chemikalien, die werden vor Ort in der Zelle auch produziert. Und wenn die Zelle es vor Ort erst produziert, ist das nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt eine Tablette oder ein Pulver nimmst. Das muss jetzt nicht in der gleichen Menge, wie du es oben reinfütterst, dann auch in der Zelle landen. Und es wird natürlich dann auch im Körper stark verdünnt. Du hast dann einen Körper, der hat 60, 70 Kilo, oft auch mehr. Und dann verteilst du jetzt so ein Löffelchen von irgendetwas, das landet nicht unbedingt im Herzmuskel, ja? Und jetzt zum Beispiel das Glutathion ist auch so eine Substanz, darüber kann man jetzt lange spekulieren. Es gibt einige Firmen, die aus diesem Grund zum Beispiel auch jetzt Varianten von dem Glutathion hergestellt haben, die eine höhere Bioverfügbarkeit, eine bessere Resorptionsfähigkeit besitzen. Ich würde also jetzt zum Beispiel auch eher die Einzelbausteine von Glutathion, ne? Du kannst also Glutamin und Cystein, also diese Aminosäuren, die würde ich gezielt einnehmen, damit der Körper vor Ort das baut, was er benötigt. Da unterschiedliche Ansätze, aber einfach nur das, was dem Mitochondrium fehlt, oben reinstopfen, muss nicht der richtige Weg sein. Also sehr oft muss man sich wirklich angucken, Ursache und Wirkung, ja. Wo liegt das echte Problem? Ne?
Ja, wie man sieht, es ist wieder mal nicht so einfach, ja, wie man sich das so vorstellt. Und es ist klar, es sind immer viele Faktoren. Man kann einfach nicht nur an eine isolierte Sache betrachten und denken, so, und da gebe ich jetzt einfach mal ein bisschen Glutathion oder eben ein bisschen und dann ist alles gut, sondern wie du eben gesagt hast, und auch, es gibt so viele Umweltfaktoren, dass das eben, ich habe es nur ganz kurz angesprochen, einfach sowas wie Licht natürlich, aber auch Bewegung, der Darm und so weiter und so fort. Das sind einfach, eben natürlich muss man auf all diesen Ebenen ansetzen.
Ja, genau. Ja. Ein interessanter Punkt, du hast gerade das Wort Licht nochmal erwähnt. Etwas, was man in der letzten Zeit auch häufiger sieht, ist jetzt Behandlungsmethoden zum Beispiel mit Rotlicht. Ja? Mhm. Die Mitochondrien haben in der Atmungskette Moleküle drin, die eine gewisse Resonanz auf Lichtenergie haben. Das heißt also, jeder Körper hat irgendwo eine gewisse Frequenz, mit der er eine Resonanz erzeugt. Und bei den Zytochromen, das sind also spezielle Teile innerhalb der Atmungskette, also die Atmungskette ist sehr komplex, das sind 83 verschiedene Proteine zusammengebaut in relativ komplexe Strukturen. Und einige davon, die sind nun mal interaktiv mit Rotlicht. Das heißt, wenn ich Rotlicht in den Körper hineinstrahle, und das ist jetzt eher in dem Bereich jetzt auch noch Infrarot, das Infrarot-A-Licht, das dringt schon ein bisschen tiefer ins Gewebe ein. Und damit kriege ich eine Resonanz von dem Zytochromen und ich kann damit tatsächlich die Mitochondrien anregen und die fangen sich auch damit an zu vermehren. Also Rotlichtbehandlung ist etwas, wo du auch einen Heilungsprozess mit anregen kannst. Das ist eine interessante Sache. Es gibt Methoden, wo du tatsächlich auch Schilddrüsen wieder aktivieren kannst, indem du eine Schilddrüse, die sollte jetzt nicht tumorgefährdet sein, auch da muss man wieder vorsichtig sein. Also das Anregen von Gewebe ist immer eine zweischneidige Sache, aber sagen wir mal eine Schilddrüse, die ein bisschen lahm ist, die ein bisschen wenig produziert und die relativ klein ist, kann man tatsächlich mit Rotlicht behandeln und die wird damit auch wieder ein bisschen nachwachsen. Also da gibt es interessante Studien zu. Und genauso gibt es also auch viele mittlerweile Laserbehandlungen, wo man mit Rotlicht selektiv eben die Mitochondrien anregen kann. Das ist ein spannendes Feld nochmal. Ne?
Ja, wirklich sehr spannend. Ja. Ja, ich meine, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Das ist so spannend und immer wieder schade, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn du, sagen wir mal, drei Dinge raussuchen müsstest, wo du sagen würdest, die drei Dinge sind die wichtigsten oder sollte man machen, um seine Mitochondrien gesund zu halten. Was würdest du sagen, was wären diese drei Dinge?
Also ich würde mal sagen, das Leben im Einklang mit den Jahreszeiten, das halte ich für sehr wichtig. Mhm. Und da sind die Mitochondrien mit Sicherheit zentral, aber nicht das Einzige. Und wenn ich sage mit den Jahreszeiten, dann meine ich die jahreszeitliche Ernährung und die jahreszeitliche Lichthygiene und die jahreszeitliche Temperaturumgebung. Mhm. Also im Winter ist unser Schlafzimmer nicht geheizt. Das heißt nicht, dass es friert, aber es ist auch deutlich kälter als sonst. Und das halte ich zum Beispiel für extrem wichtig, dass du einfach mit den Jahreszeiten lebst. Wo du lebst, dann solltest du dich an deiner Umgebung auch orientieren. Heißt also saisonal, regional, Einklang mit der Natur. Ich bin der Meinung, dass du sehr stark auf deine schnellen Kohlenhydrate achten solltest, also möglichst wenig Zucker, möglichst wenig von diesen Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot und so weiter essen. Das heißt nicht nein, ich sage nur weniger. Und auch da wieder regional, saisonal drauf achten. Und dann denke ich, dass ein für deinen Körper geeignetes Bewegungsprogramm notwendig ist. Ältere Personen verlieren irgendwann auch Mitochondrien. Du verkürzt die Telomere, das sind so die Kappen auf deinen Chromosomen. Das heißt, du hast eine Zellalterung. Es ist enorm, wie du aber deinen Körper aufbauen kannst durch tatsächlich jetzt wieder körperliche Bewegung. Und was ich da immer wieder gerne empfehle, ist diese, sind diese HIIT-Programme, also High-Intensity-Trainings. Mhm. Also mit den Muskeln an die Belastungsgrenze gehen. Und die ist individuell, die ist altersbedingt natürlich individuell. Und eine ältere Person, die einen Liegestütz schräg an der Wand stehend macht, ist immer noch deutlich besser als kein Liegestütz. Ja? Also es gibt den berühmten Frauenliegestütz. Wenn du den anders nicht hinkriegst, dann so einen Liegestütz. Aber wie gesagt, 10 Liegestütze versuchen, möglicherweise täglich, ja, und das sind also diese, den Körper an die Belastungsgrenze bringen, ja. Das erhöht auch wieder deine Mitochondrienzahl, hält die Mitochondrien am Leben und selektioniert die guten aus. Also die Kombination mit der richtigen jahreszeitlichen Ernährung im richtigen Umfeld, mit der richtigen, mit dem richtigen Energieträgern, also nicht zu viele Zucker mit der Bewegung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Super. Ja, wo finden dich jetzt die Zuhörer und Zuschauer im Internet? Oder wo bist du zu Hause? Wo kann man auch mehr über dich lesen und ein bisschen sehen, was du so anbietest?
Unsere Praxis findet man unter www.hygianum.de. Das kannst du dann ausschreiben. Ja. Wir liegen in Deutschland zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Mhm. An der A5, an der Autobahn, recht gut zu erreichen. Und
super. Nein, auf jeden Fall werden wir da, kommt ein Link hin, also muss man sich jetzt nicht merken, den Namen.
Genau.
Ja, lieber Jens, herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke für dein Interesse.
Hab mich sehr gefreut, vielen Dank.
Hat mir auch Spaß gemacht, es war klasse, dass wir endlich mal die Zeit gefunden haben. Ne?
Ja, finde ich auch.
Okay, tschüss. Tschüss.
Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.